Köln Campus Blickwechsel.
Am 16. April findet in der Türkei ein Referendum statt, in dem die Bürger über einige wichtige Verfassungsänderungen abstimmen können. Die türkische Regierung macht massiv Werbung für eine Ja-Stimme beim Referendum und versucht mit repressiven Maßnahmen die Nein-Kampagne klein zu halten. Um welche Änderungen es sich in der Verfassung genau dreht, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Annette. In den Medien hierzulande wird ja oft gesagt, dass die geplanten Verfassungsänderungen zu einer türkischen Diktatur führen würden. Aber lass uns nochmal genau klären, worum geht's genau?
Ja, also Fakt ist auf jeden Fall, dass dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan mehr Macht verliehen werden würde, wenn am 16. April eine Mehrheit der Wahlberechtigten für Ja stimmt. Erdogan könnte nach der Verfassungsänderung bis 2034 regieren, also bis er 80 Jahre alt ist. Die perfekte Altersvorsorge. Die türkische Regierung vergleicht die Änderungen auch gerne mit dem Präsidialsystem, wie man das auch aus den USA oder Frankreich kennt. Aber was viele dann nicht wissen, ist, dass es im türkischen System einige Checks und Balances, die es in den USA und Frankreich gibt, eben nicht gibt. Und damit gehen ganz viele Mittel, demokratische Mittel zur Kontrolle der Regierung verloren.
Lass uns noch mal kurz auf den Punkt bringen, um welche Änderungen handelt es sich jetzt, wenn das Referendum mit einem Ja ausgeht?
Ja, das Amt des Ministerpräsidenten und der Ministerrat würden zum Beispiel als eigenständige Organe komplett abgeschafft werden. Erdogan würde stattdessen nicht mehr nur der Staatspräsident, sondern auch der Regierungschef sein und er könnte selbst darüber entscheiden, welche Ministerien er haben will und würde auch seine Minister und Stellvertreter ohne Zustimmung des Parlaments selbst ernennen. Er dürfte auch persönlich darüber entscheiden, wer den Posten eines Universitätsrektors bekommt und bisher musste der Präsident politisch neutral sein. Nach der Verfassungsänderung dürfte er aber nicht nur Mitglied seiner Partei bleiben, sondern sogar deren Vorsitzender sein. Erdogan könnte nach der Verfassungsänderung außerdem Dekrete mit Gesetzescharakter erlassen und dafür braucht er dann keine Zustimmung des Parlaments mehr. Und er könnte das Parlament zu jeder Zeit auflösen. In diesem Fall würde allerdings auch sein Posten zur Neuwahl stehen.
Und bei so einer Neuwahl könnten sich die Dinge dann doch ändern?
Ja, also bei so einer erzwungenen Neuwahl vielleicht, aber das geplante Wahlrecht sieht vor, dass das Parlament und der Präsident alle 5 Jahre am gleichen Tag gewählt werden sollen. Und das erhöht dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Präsident dann doch eine Mehrheit im Parlament hat. Und wirklich effektive Kontrollmittel hätte das Parlament nach den Verfassungsänderungen generell auch nicht mehr. Die Stellvertreter und Minister, die der Präsident ernennt, können nämlich vom Parlament nur noch mit einem Untersuchungsausschuss unter Druck gesetzt werden, aber sie können nicht mehr per Misstrauensvotum zum Beispiel abgesetzt werden. Wenn der Präsident ein Veto über ein Gesetzesvorhaben des Parlaments einlegen würde, wäre es ganz schön schwierig, den zu überstimmen. Denn nach der neuen Regelung müsste er mit der Mehrheit aller Parlamentsmitglieder überstimmt werden, die dann alle auch anwesend sein müssen. Bisher reicht da eine Mehrheit derjenigen, die an dem Tag gerade da sind.
Okay, also dann haben wir herausgefunden, dass Erdogan selbst die treibende Kraft in der Legislativen und in der Exekutiven sein würde, wenn das Referendum mit Ja endet. Wie sähe es denn in diesem Fall mit der Judikativen aus?
Da gibt es den Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte. Der soll jetzt auch geschrumpft werden, nämlich von 22 auf 13 Mitglieder. Bisher haben die Richter und Staatsanwälte selbst die Mehrheit der Ratsmitglieder bestimmt. Nach der Verfassungsveränderung würde Erdogan 4 der 13 Mitglieder bestimmen und das Parlament dann nur noch 3.
Für die Demokratie in der Türkei steht also viel auf dem Spiel beim Referendum am 16. April. Zur Durchsetzung der Verfassungsänderung braucht es nur eine einfache Mehrheit. Es müssen also von denen, die gewählt haben, mehr dafür sein als dagegen. Deswegen macht die türkische Regierung gerade auf allen Kanälen und mit allen Mitteln Werbung für ein Ja. Annette, du hast uns jetzt noch die Top 5 der kuriosesten Dinge mitgebracht, die momentan rund um die Wahlwerbung für das Referendum ablaufen. Fangen wir mal mit der Nummer 5 an.
Platz 5.
Ja, los geht's dann auch schon mit der optischen Gestaltung der Wahlzettel für das Referendum. Während das Feld für Ja auf den Stimmzetteln weiß hinterlegt ist, ist der Hintergrund, auf dem das Nein prangt, braun gehalten. Weiß steht in der Türkei für Unschuld und auch die AKP, also AK-Partei, trägt das Wort Weiß in ihrem Namen. Braun dagegen wird mit Düsternis assoziiert und auch negativ bewertet. Eine türkische Karikatur aus dem Magazin Penguin beschreibt die Suggestivversuche der Regierung ganz gut. Auf dem Bild sieht man einen Mann, der sich den Wahlzettel anschaut und darauf steht links Evet, also Ja, und rechts an der Stelle des Neins einfach nur Terrorist.
Also das ist schon mal krass, auf jeden Fall. Ja. Und das ist gerade mal Punkt 5.
Genau.
Machen wir weiter.
Platz 4.
Ja, die Dämonisierung der Nein-Kampagne äußert sich dann auch rhetorisch in Bezug auf den fehlgeschlagenen Putsch in der Türkei im letzten Juli. Vergleichen Minister die Nein-Kampagne und jeden, der für Nein stimmen möchte, regelmäßig mit Putschisten. Erdogan selbst sagte kürzlich, Nein-Wähler stünden auf der Seite der Verschwörer des 15. Juli. Außerdem rücken hochrangige Politiker die Nein-Kampagne in die Nähe der militanten kurdischen Arbeiterpartei PKK, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Der Ministerpräsident drückt das dann so aus, Zitat, warum sagen wir ja, weil die PKK Nein sagt, Zitat Ende. Und mit derartigen Methoden hat Erdogan auch schon die letzten Parlamentswahlen gewonnen. 2015 hätte Erdogans Partei AKP ihre Mehrheit nämlich fast verloren, weil die Oppositionspartei HDP so unerwartet beliebt war. Vor den Wahlen beschrieb Erdogan die Politiker der HDP einfach als Terrorsympathisanten und diese Strategie ging voll auf. Die HDP verlor fast 3 Prozentpunkte und die AKP hat ihre Mehrheit zurückgewonnen.
Platz 3.
Ja, nach dem Putsch im vergangenen Jahr ist in der Türkei der Ausnahmezustand verhängt worden, der eigentlich dazu genutzt werden soll, die Verantwortlichen für den Coup zu finden und vor Gericht zu stellen. Aber die türkische Regierung nutzt den Ausnahmezustand auch dazu, die Nein-Kampagne mit Inhaftierungen klein zu halten. Im Parlament werden die Nein-Wähler vor allem durch die größte Oppositionspartei CHP vertreten und von den Abgeordneten der HDP. Allerdings sind Ende letzten Jahres rund ein Dutzend der HDP-Parlamentarier festgenommen worden und darunter auch die Parteivorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdağ. Gegen 50 der 59 HDP-Abgeordneten wird derzeit ermittelt. Während Yüksekdağ mittlerweile ihr Parlamentsmandat sogar entzogen wurde, muss Demirtas jetzt erstmal 5 Monate ins Gefängnis. Allerdings drohen dem insgesamt 150 Jahre Haft und mehr. Außerdem sitzen zurzeit mehr als 150 türkische Journalisten in Haft und einige von denen, wie zum Beispiel Ahmet Şık, beschreiben sich ausdrücklich als Referendumsopfer.
Platz 2.
Letztes Jahr wurden in der Türkei mehr als 100 Medien geschlossen und die Mehrheit der Zeitungen und Fernsehsender werden jetzt von regierungsfreundlichen Besitzern geleitet. Unabhängige oder oppositionelle Meinungen in der Öffentlichkeit zu finden, wird immer schwieriger. Und deswegen hört man auch von den Referendumsgegnern in den Medien nicht viel. Der Moderator İrfan Demirel wurde zum Beispiel von seinem Fernsehsender Kanal D gefeuert, weil er auf Twitter geschrieben hat, dass er beim Referendum für Nein stimmen würde. Und auch von großen Demonstrationen oder Plakaten der Nein-Kampagne sieht man nicht viel, weil das total schwer ist, für die Nein-Kampagne Veranstaltungsorte zu finden. Öffentliche Räume werden ja zum Beispiel von Stadtverwaltungen vergeben und in einem Stadtteil Istanbuls hat die Stadtverwaltung die Nein-Aktivisten über 10 Tage hingehalten, als die einfach einen öffentlichen Raum anmieten wollten. Die Aktivisten haben sich dann einfach ein Boot gemietet und die Veranstaltung auf dem Bosporus abgehalten. Aber auch private Veranstaltungsräume sind für die Nein-Kampagne nicht so leicht zu bekommen, denn die viele Geschäftsleute wollen nicht den Zorn der Regierung auf sich ziehen. In Istanbul hat ein Hotel vor kurzem einfach den Strom abgeschaltet, als eine Politikerin dort eine Rede fürs Nein halten wollte.
Das sind echt katastrophale Zustände. Gibt es denn auch Leute, die wirklich gar nichts mehr von der anderen Seite mitbekommen, oder? Also
ich denke schon. Also ja, die werden halt echt klein gehalten, ne?
Absolut. Dann, das reicht noch nicht, würde ich sagen. 4 Punkte, die waren schon extrem. Genau, aber wir kommen zum Top Nummer 1.
Genau.
Und Platz 1.
Da wird es jetzt richtig verrückt. Man versucht nämlich eigentlich das Wort Nein komplett aus dem Alltagswortschatz zu streichen. Da gibt es mehrere Beispiele für, zum Beispiel diese Anti-Rauch-Kampagne, die Erdogan selber auch ins Leben gerufen und angekurbelt hat. Die hören jetzt einfach auf, ihre Flyer zu verteilen, weil da in großen roten Buchstaben Nein draufsteht. Die Regierung kommentiert das damit, dass die Flyer ja falsch verstanden werden könnten. Und außerdem wurde der Oscar-nominierte Film No aus dem türkischen Fernsehprogramm gestrichen, weil er davon erzählt, wie der chilenische Diktator Pinochet einst in einem Referendum abgesetzt wurde. Und der Titel Nein ist der türkischen Regierung dann wohl auch zu suggestiv. Zu guter Letzt, einen habe ich noch, gibt es eine oft genutzte türkische Floskel, mit der man sich einen gesegneten Freitag wünscht und die heißt Hayırlı Cuma. Da kommt dann aber auch das türkische Wort für Nein, nämlich Haye, so indirekt drin vor. Und manche Konservative, denen ist es wohl zu heikel, die benutzen jetzt eine andere Floskel mit derselben Bedeutung, nämlich Cuma Mübarek.
Das ist verrückt und ich bedanke mich sehr für diese Informationen. Ich habe gerade sogar gelesen, dass Erdogan niederländische Kühe aus der Türkei ausgewiesen hat. Über solche diplomatischen Verstimmungen unterhalten wir uns dann in der nächsten Sendung. Erstmal darf man aber gespannt sein, wie sich die Türkei am 16. April entscheidet.
Köln Campus Blickwechsel.